herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo liebe Stilgenusshörer, heute geht es mal wieder mehr um Genuss. Oder besser gesagt um ein Hilfsmittel, wie man eine Art des Genusses zubereiten kann. Für manche ist Kochen eine spaßbefreite Notwendigkeit, für andere Lebensinhalt und Leidenschaft. Und bei Messern ist es nicht anders. Da ich ja in Düsseldorf und Köln aktuell unterwegs bin, dachte ich mir, ich mache einen kleinen Abschwächer nach Solingen, der Klingenstadt. Solingen hat ja eine lange Tradition im Herstellen von Klingen für Messer, Schwerter oder auch Scheren. Und ganz konkret bin ich bei der Firma Güde. 1910 wurde die Manufaktur durch Karl Güde gegründet. Von Anfang an wurde bei Güde aus einem Stück Stahl in gesenkt geschmiedete Messer von Hand geschliffen. 1983 übernahm Dr. Karl Peter Born, der Enkel von Franz Güde, die Leitung der Manufaktur und führt sie seitdem konsequent zu den Ursprüngen zurück. Kleine Stückzahlen und großer Qualitätsanspruch. Und mit genau eben diesen Herren sitze ich hier heute in dem Interview. Hallo Herr Born. Schön, dass Sie da sind, beziehungsweise schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Herr Born, wir fangen am Anfang immer an mit einer kleinen Smalltalk-Runde. Sie dürfen einfach mit einem Satz beziehungsweise mit einem Wort antworten.
Okay.
Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
Sie haben es gesehen, steht vor der Tür.
Der Jaguar.
Ein Jaguar.
Wein oder Bier trinke?
Beides.
Beides. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
Das war, glaube ich, im Skiurlaub letztens Jahres. Meine Frau macht das alles für mich. Deswegen habe ich da eine gewisse Demenz, was solche Sachen angeht.
Wie kann man denn bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
Indem man ehrlich ist und ein Ziel hat.
Sehr schön. Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
Raten Sie mal, ein Taschenmesser.
Ja, ein Taschenmesser.
Und natürlich das Portemonnaie, ja.
Wie entscheiden Sie sich denn morgens für ein Outfit?
Morgens ist es noch relativ dunkel, deswegen nehme ich meistens das, was oben aufliegt.
Was die Frau oben aufgelegt hat. Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
A Knife's World.
Mhm. Wer ist für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
Fällt mir schwer, da was zu sagen. Habe ich nicht wirklich eine. Sagen Sie mir mal eine Auswahl.
Oh ja, da gibt es viele. Fangen wir bei den Klassikern, Steve McQueen oder Cary Grant oder James Dean. Das sind, sage ich mal, so die alten. Oder gut, heute gibt es...
Vielleicht Peter Fonda aus Easy Rider.
Haben wir ja einen.
Ja.
Sehr schön. Dann kommen wir mal zu etwas, wo Sie definitiv ganz viele Meinungen dazu haben und auch was zu sagen haben. Hochwertige Messer. Spaß an der Zubereitung oder auch Unterschied im Geschmack?
Beides. Beides. Es gibt natürlich nichts Schlimmeres als ein Werkzeug, das nicht funktioniert. Sei es ein Schraubenzieher, aber natürlich auch ein Messer. Wenn das Messer nicht richtig schneidet, macht es einfach keinen Spaß. Es dauert länger. Und das, was Sie geschnitten haben, sieht natürlich nicht schön aus.
Mhm.
Und vor allem die Tomate ist dann hinterher platt und der ganze Saft ist rausgelaufen. Und das ist auch bei anderen Lebensmitteln von Bedeutung, wenn Sie zum Beispiel Spinat schneiden und der Geschmack steckt ja in der Soße oder in dem Saft von der Frucht oder von dem Fleisch. Wenn Sie das rausquetschen und hinterher haben Sie alles auf dem Schneidebrett und nicht auf dem Teller, verlieren Sie natürlich auch Geschmack. Deswegen ist es meiner Auffassung nach beides. Ein Messer muss einfach scharf sein und schneiden.
Mhm. Ich würde gleich mal vorab gerne fragen, was ist denn für Sie Genuss?
Genuss ist, wenn ich mich nicht ärgern muss und wenn ich irgendwie verwöhnt werde und wenn ich sage, okay, das war schön und es war zum Beispiel auch sein Geld wert.
Mhm.
Ja, was mich eben halt in ein positives Gefühl versetzt oder mich in eine positive Stimmung bringt.
Mhm. Alles das, was man ja mit einem scharfen Messer dann auch quasi hat, wenn man sich nicht ärgert, dass die Tomate zerquetscht ist. Und
es können ganz viele Sachen ja ein Genuss sein. Man muss eben halt mit den richtigen Gerätschaften unterwegs sein. Ja? Auch mit dem richtigen Auto.
Warum sollte ich denn ein hochwertiges, aber auch dann ja meistens auch ein teureres Messer einem günstigen und auch günstig produzierten Messer vorziehen?
Das hat sicherlich jeder schon mal erlebt, dass er sich ein preiswertes, um nicht zu sagen billiges Produkt gekauft hat, das nach relativ kurzer Zeit in der Tonne verschwunden ist, entweder absichtlich oder unabsichtlich, und es dann nochmal gekauft werden muss. Eigentlich jeder hat schon die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, was Hochwertiges zu erwerben, weil es eben halt ewig lange hält, als 10-mal ein billiges Produkt zu kaufen. Mhm. Also wenn man das über die Lebenszeit eines Messers zum Beispiel sieht, also unsere Messer, wenn sie gepflegt werden, kann man die vererben. Und wenn sie dann die Jahre oder wenn sie dann die Kosten pro Jahr umlegen, wie viele Jahre sie an so einem Messer Freude haben, liegt es auf der Hand, dass es eigentlich die günstigere Lösung ist, am Anfang zu investieren und zu sagen, so, Thema Messer ist für mich erledigt, ich habe jetzt das, was ich brauche. Ja. Als wenn man eben halt alle paar Wochen mal beim Lidl wieder sagt, oh, guck mal, ein schönes Messer nehme ich mal mit. Ja.
Ja. Das Spannende ist, wir haben uns ja gerade vorher, Sie haben uns Ihre Messer gezeigt und wir haben ja schon über ein paar Dinge gesprochen. Bei uns meistens die günstig produzierten, die billigen Messer, kommen ja oft aus China oder andere Länder. Und Sie haben ja zum Beispiel erzählt, die Chinesen kaufen sehr gerne die deutschen Messer, weil da unbedingt mit draufstehen muss, made in Germany.
Genau so ist es, ja. Also das konnte ich mir vor 15 Jahren auch noch nicht vorstellen, dass die Chinesen unsere hochwertigen und teuren Messer kaufen. Zumal sie eben halt eine Messerindustrie haben, die stückzahlenmäßig schwindelerregende Zahlen herstellt. Aber mir der Gedanke, dass ich das ändern könnte, kam in dem Moment, wie ich gelesen habe, dass Audi mehr Autos in China verkauft als in Deutschland. Mhm. Und das war vor 6-7 Jahren. Und da wurde mir eigentlich klar, dass die Chinesen eben halt Produkte made in Germany haben wollen. Es ist zum Teil ein Statussymbol, aber zum Teil eben halt auch deswegen, weil es einfach gute Produkte sind und weil man sich halt lieber eine deutsche Wertarbeit zulegt, als ein Produkt, über das man sich ärgert.
Das heißt, auch wir Deutschen sollten wieder mehr deutsche Produkte dann wirklich kaufen.
Buy local, ja.
Buy local, ja, das ist richtig. Weil wir beim Thema Kaufen sind, worauf sollte ich denn unbedingt bei einem Messerkauf achten?
Bei dem Messerkauf würde ich darauf achten, dass ein Hersteller auf dem Messer vermerkt ist, dass...
Also Sie meinen so auf die Klinge quasi, dass eingraviert ist oder...
Genau, und also dass man es eben halt nachvollziehen kann, wer hat dieses Produkt hergestellt. Mhm. Ganz oft steht da irgendein, ich sag mal, Müller drauf und German Steel. Das heißt also, wenn da der German Steel mal auseinanderbricht, wissen Sie nicht, an wen Sie sich wenden können im Reklamationsfall. Also eigentlich sollte das Herstellland draufstehen, was in den meisten Fällen nicht der Fall ist, weil in Deutschland braucht man das nicht. Also wenn auf dem Messer kein Herstellland draufsteht, heißt das in der Regel made in China. Messer made in Japan sind von guter Qualität, Messer made in Italy oder Spain sind auch noch von guter Qualität. Aber wenn gar nichts draufsteht, weiß ich ja gar nicht, was ich da kaufe. Ich weiß nicht, was für einen Qualitätsanspruch die haben. Es kann was Gutes sein, es kann aber genauso gut eben halt ein ultra billiges Produkt sein. Mhm. Und da würde ich drauf achten. Wichtig ist, glaube ich, dass man das Messer in die Hand nimmt. Mhm. Also nur im Internet ein Messer zu bestellen, das kann man vielleicht tun, wenn man die Marke kennt, wenn man schon Vertrauen dazu hat. Aber wenn Sie da von Anfang an sich mit beschäftigen oder anfänglich damit beschäftigen, sollte man eben verschiedene Messer in die Hand nehmen und schauen, ob sie einem liegen oder nicht, ja. Was die Größe angeht, was die Griffform angeht, was die Verarbeitung angeht. Also da kann meiner Auffassung nach das Internet nur Teile ersetzen. Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt so ein Messer in der Hand habe, woran merke ich das auf Anhieb, ob mir das liegt? Oder gibt es da bestimmte Kriterien auch nochmal, wo man sagt, okay, das muss irgendwie erfüllt sein?
Ja, ich meine, Schneiden ist ja auch etwas, was man lernen muss.
Ja.
Die meisten Leute kennen halt das Schneiden, das haben sie von ihrer Mutter gelernt. Und traditionell sind in Deutschland oder auch in Europa sind eigentlich kleine Messerchen in den Haushalten in Gebrauch. Also die meisten Leute sind halt gewöhnt, mit kleinen Messern umzugehen. Wohingegen Köche eher große Messer haben.
Ja.
Aber man muss eben auch lernen, mit diesem Messer umzugehen. Mit dem Messerkauf alleine ist es nicht getan, sondern man müsste dann auch mal einen kleinen Schneidekurs machen. Weil der Sprung von einem kleinen zu einem großen Messer, den muss man halt lernen, ja.
Unter kleinen Messer, was wollen Sie mal kurz irgendwie so eine Zentimeteranzahl sagen, dass wir mal kurz uns das so etwas vorstellen eins. Können. Was Sie so, genau, also das ist jetzt, das sind so circa 10 Zentimeter.
Das sind genau 10 Zentimeter, ja.
Okay, also das ist so das typische deutsche Messer.
Was in den Schubladen der Küche liegt.
Okay,
ja.
Verstehe.
So, und das, was der Koch nimmt.
Das ist dann schon das,
das ist dann schon
da
etwas
so
größer.
30 Zentimeter
so, und das
ungefähr.
Liegt ja, auf genau. der Hand, dass das natürlich eine Umstellung ist, ob ich mit einem kleinen Messer oder mit einem großen Messer arbeite.
Ja.
Und witzigerweise, die kleinen Sachen schneiden die Köche auch mit so einem Riesending.
Ja.
Also Kräuter, Petersilien, das wird mit einem solchen großen Messer geschnitten.
Ja.
Aber das muss man ein wenig lernen.
Ja. Spannend. Also bei uns im Haushalt, wir haben tatsächlich fast alle Größen. Und ich muss tatsächlich sagen, entweder ich nehme dieses ganz kleine ganz gerne oder dann tatsächlich ein großes. So diese Zwischengrößen, mit denen kann ich mir nicht so viel anfangen.
Ja. Ja, so ist das eben, ja. Jeder hat sich halt was angeeignet und jetzt jemanden zu zwingen, mit einem so großen Messer zu arbeiten, das würde ich auch nicht tun. Sondern es gibt ja auch noch so Zwischengrößen. Jeder hat so, sagen wir, sein Spezialmesserchen, ja.
Mhm.
Und wir wissen, dass es gibt ja Leute, die kaufen sich einen Messerblock mit 10 Messern und von diesen 10 Messern benutzen sie aber nur 2.
Ja.
Weil die anderen sind ihnen zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, irgendwas.
Ja, ja.
Oder sind stumpf, ja.
Oder das ist auch richtig. Okay, wie entsteht denn jetzt ein Güdemesser? Jetzt mal so die groben Schritte.
Ja, um die groben Schritte zu kommen, müssen wir die insgesamt 50 Arbeitsgänge doch sehr einschrumpfen. um es zu reduzieren, würde ich es mal unterscheiden. Wir haben den Schmiedeprozess, wo aus einem Stück Stahl, das einfach ein Stück Stahl ist, den man nicht ansieht, dass es mal ein Messer wird, das in einem Gesenk am Fallhammer geschmiedet wird und dann kann man eine grobe Messerform schon erkennen.
Mhm.
Und aus diesem Schmiedestück wird dann das Messer ausgeschnitten. Dann kann man es schon mal richtig sehen.
Mhm.
Aber dann ist es eben halt noch nicht geschliffen. Die Oberfläche ist noch ganz schwarz von dem Zunder, der beim Härten entsteht. Dann wird als nächstes werden die Klingen geschliffen. Die Klingen werden auf Maß geschliffen, dass sie eben halt an der Schneide schön dünn sind und dass der Rücken die passende Breite hat, damit die Balance hinterher gewährleistet ist. Und danach folgt ein zweiter Schleifvorgang, der für eine feine Oberfläche des Stahls sorgt. Dann sieht das Messer schön aus und ist dann auch rostbeständig. Anschließend wird dann der Griff montiert und die Griffe werden dann beigearbeitet, dass man also keine Übergänge mehr spürt zwischen der Klinge und dem Griff, sei es Holz, Kunststoff oder was immer.
Mhm.
Und der letzte, aber eigentlich auch wichtigste Arbeitsgang ist das Schärfen der Schneide. Das machen wir natürlich ganz am Schluss, dass sich keiner verletzt während der vorherigen Arbeitsprozesse.
Ja.
Aber das ist eben halt ein Arbeitsschritt, der sehr sorgfältig eben durchgeführt werden muss.
Mhm. Was würden Sie denn sagen? Wie unterscheidet sich jetzt ein Güdemesser von den anderen Mitbewerbern?
Ja. Es gibt Wettbewerber, die machen ähnliche Produkte wie wir, auch in guter Qualität. Die Massenhersteller haben aber eine Roboterfertigung. Das heißt, anstatt 10 Leuten sitzen eben 2 Roboter da, die in 3 Schichten das tun, was bei uns eben halt 4 oder 5 Leute machen. Zum Teil werden die Messer nicht in Gänze geschmiedet, sondern sie werden nur teilgeschmiedet. Das sieht man dem Messer später nicht mehr an, aber das wird eben deswegen gemacht, um das zu automatisieren. Unsere Messer werden halt 50 Mal in die Hand genommen. Das heißt, jedes Messer, wenn Sie mit der Mikrometerschraube nachmessen, ist jedes Messer auch ein klein bisschen anders.
Es ist ein Handprodukt.
Es sind Kleinstserien, die wir machen. Also bei uns ist die normale Losgröße, ich sag mal 100 bis 200 Stück. Bei den Wettbewerbern, die größer sind, da sind das eben 10.000.
Ja, das ist schon ein großer Unterschied.
Das ist ein großer Unterschied, ja.
Jetzt gibt es ja unendlich viele Messer, würde ich mal sagen. Wir haben ja, also oder beziehungsweise unfassbar viele verschiedene Klingen auch. Also wir haben ja so ein glatte Schneide, dann gibt es ja so Wellenschliff und dann habe ich noch gelesen Kullenschliff.
Kullenschliff,
ja. Ja, genau. Für was ist denn welche Klinge am besten geeignet?
Die breiten Klingen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, von diesem großen Messer, das heißt auch Kochmesser. Also das ist das wichtigste Messer für einen Koch. Damit schneidet er vor allem Grünzeug. Er kann eben halt den Biegeschnitt anwenden. Das heißt also, wie ein Biegemesser rollt er das Messer über die Schneidunterlage und damit kann er relativ schnell arbeiten. Es ist nicht so gut geeignet, um Fleisch aufzuschneiden, weil durch die Breite der Klinge wird natürlich gebremst. Deswegen sind die Messer, um Fleisch aufzuschneiden, sind eher schmal und lang. Dann haben wir eben halt die kleineren Messer, die man für kleinere Arbeiten nimmt oder auch um mal Sehnen aus dem Fleisch zu lösen oder um irgendwas zu dekorieren. Dann gibt es noch die sogenannten Filetiermesser, die man in der Regel nimmt, um Fisch zu schneiden oder zartes Fleisch, also das eben halt nicht so hart ist. Was ganz Besonderes sind die Lachsmesser, ganz lang und ganz schmal und ganz stark biegbar, um eben einen geräucherten Lachs, um da die Tranchen abzuschneiden.
Das heißt, es gibt wirklich für den Lachs gibt's ein ganz eigenes Messer und das nimmt man auch wirklich nur für den Lachs her.
Ja, die Spanier nehmen das auch für ihren Serrano-Schinken.
Oder für den, ja, okay.
Also das Messer ist was ganz, hat eben halt einen besonderen Anwendungszweck. Es gibt noch ein besonderes Messer. Das ist das Brotmesser, das ist das mit den Zähnen.
Ja.
Muss man darauf achten, dass das Messer besonders lang ist, um einen anständigen Laib Brot auch schneiden zu können. Aber es gibt Leute, die mit diesem Brotmesser auch einen Kürbis zerteilen oder andere Sachen. Also wenn ein Messer scharf ist, können sie natürlich auch mit einem Brotmesser einen Kürbis schneiden und alles Mögliche. Und manchmal ist das eben halt auch Übungssache. Es gibt Leute, die kommen halt mit einem Messer besser zurecht und machen mit dem mehr Arbeiten. Aber ganz selten kommt einer auf die Idee, mit dem Fleischmesser ein Brot zu schneiden. Also die Zähne sind schon von Vorteil, um eben halt besser durch die Kruste zu kommen.
Das heißt, angenommen, jemand gründet gerade frisch seinen eigenen Haushalt oder aber er möchte sich einfach jetzt mal so nach und nach wirklich schöne Messer besorgen. Mit welchen sollte er unbedingt anfangen? Das Kochmesser, denke ich mal. Sie haben hier schon
hier ein ist der,
Dreier-Set.
Der Dreier-Set, der Einsteiger-Set.
Genau, das heißt, wir haben so ein großes Kochmesser, wir haben ein langes Fleischmesser, was eben schmäler und lang ist, und so ein kleines
Spickmesser heißen die.
Genau, die so 10 cm Klingen haben, ja. Okay, also das ist das, wo Sie sagen, damit sollte man eigentlich auf jeden Fall anfangen, dann ist man erstmal gut abgedeckt.
Genau, und natürlich das Brotmesser, wenn man Brot isst, ja.
Ja, genau. Das ist natürlich für die Low-Carb-Fraktion dann nicht unbedingt relevant. Aber ansonsten. Okay. Was ist denn... Ah ja, genau. Es gibt ja noch dieses Santoku-Messer zum Beispiel. Das ist ja auch durch Japan. Ist ja relativ bekannt geworden. Was ist denn da der Unterschied jetzt zwischen einem normalen Kochmesser und so einem Santoku-Messer?
Also man muss es noch ein bisschen weiter fassen.
Okay.
Wir unterscheiden zwischen asiatischen Messern und europäischen Messern. Und die unterschiedlichen Messerarten haben sich entwickelt dadurch, was die Menschen essen. In Japan und China isst man so gut wie kein Fleisch, inzwischen vielleicht schon, aber vor 100 Jahren war in Japan Fleischessen, wurde sogar bestraft.
Ja.
Und in China sind die Leute derartig arm gewesen, dass die also höchstens einmal im Monat mal ein Hühnchen gegessen haben. Ansonsten haben die halt viel Gemüse und Reis gegessen. Dadurch brauchten die Messer, die eben halt Gemüse schneiden können. Mhm. Die mussten also nicht sehr schwer sein, die mussten auch nicht sehr stabil sein, weil da konnte nicht viel passieren. Wohingegen in Bayern, wenn da die Haxe ankommt und der Knochen gelöst wird, dann muss das Messer halt schon ein bisschen was aushalten. Und deswegen sind die europäischen Messer tendenziell eben schwerer. Mit einem europäischen Kochmesser kann man auch mal einen Hähnchenknochen noch klein schlagen, wo eben halt ein asiatisches Messer eben halt scheitern würde. Mhm. Und wir unterscheiden noch zwischen japanischem Kochmesser, das ist eben halt ein Santoku-Messer, und den chinesischen Kochmessern, die tendenziell eine breitere Klinge haben, eine noch breitere Klinge
haben. Die chinesischen.
Mhm. Ja. Und aber wie gesagt, der Grund für die unterschiedlichen Messern liegt eben halt darin, was die Menschen gegessen haben oder heute noch essen. Ja.
Das heißt auch mit einem Santoku-Messer, man sollte wirklich mehr das Fisch oder beziehungsweise Gemüse, Grünzeug, diese Dinge
genau
benutzen.
Ja. Also zumindest kein Schwein damit ausnehmen, das geht kaputt. Das Schwein und das Messer.
Schwein. Sie haben ja gerade vorhin schon gesagt, unabhängig von dem Zweck, hängt es ja oft damit zusammen, für welches Messer man sich am Ende entscheidet, wie man Messer hält, mit was man gewohnt ist, am meisten zu schneiden etc. Wie hält man denn grundsätzlich aber ein Messer richtig, beziehungsweise wie schneidet man denn grundsätzlich erstmal richtig mit einem Messer?
Ja, da gibt es eben halt, wie ich vorhin schon erwähnte, die zwei Griffarten, den Haushaltsgriff und den Kochgriff. Mhm. Und normalerweise lernt man eben halt zu Hause, das Messer so in die Hand zu nehmen, dass man den Griff voll umgreift. Wohingegen Köche den sogenannten Übergriff verwenden. Man greift also sogar noch auf die Klinge drauf. Also Daumen und Zeigefinger halten die Klinge fest.
Ah ja.
Mhm. Und dadurch hat man natürlich eine bessere Kontrolle. Aber das muss man eben halt auch mal lernen und ein bisschen üben, aber es liegt auf der Hand, je näher der Finger an der Stelle ist, an der Sie schneiden, desto mehr Kontrolle haben Sie hinterher beim Schneidprozess. Mhm. Mhm. Und dafür haben wir also auch eine besondere Messerserie entwickelt, die heißt Synchros. Da gibt es keinen wirklichen Übergang mehr zwischen Griff und Klinge. Das heißt also, man ist ganz frei, wie man das Messer in der Hand hält, eben weiter hinten oder weiter vorne. Oder eben halt fast nur die ganze Klinge halten. Man bräuchte da den Griff gar nicht mehr dazu, ja. Und dieser sogenannte Übergriff, den wenden auch die ganzen Asiaten an. Deswegen sind die Messer dort eben halt viel breiter. Die halten also auch die Messer an der Klinge fest.
Ja.